Ein Thema, an dem man eigentlich nur scheitern kann. Ich werde heute nicht einmal das Vaterunser erwähnen, wir werden es nicht einmal gemeinsam beten. Wir werden uns heute nicht mit Jesus beschäftigen, obwohl er derjenige ist, der seine Jünger und uns beten gelernt hat. Beten lernen, ein so umfangreiches Thema, das Gebet. Eben, man kann nur scheitern daran. Ich werde heute nicht alles und jedes sagen können zu diesem Thema und ich werde es auch gar nicht erst versuchen. Caro hat erwähnt, wenn Eltern beten, dann passiert etwas, dann werden die Kinder getragen in jeder Situation. Meine Eltern haben auch für mich gebetet. Auch, dass ich Pastor werde, sogar hat mir meine Mutter dann erzählt, als ich tatsächlich meinen Theologieabschluss dann im Sack hatte. Aber vor allem hat meine Großmutter gebetet für mich. Jeden Tag, lange und fest. Und irgendwie hat mich das getragen die ganze Zeit, bis sie dann vor ja, ungefähr 15 Jahren ist es wahrscheinlich her, ist sie gestorben. Ja, es tut gut, wenn andere Menschen für einen beten. Und wir haben es heute, Caro hat das schon ein bisschen angetönt und ich habe es in der Mail gestern auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen geschrieben, dass wir es mit einem Staatsmann heute zu tun haben. Dieser Mann, der war allerdings nicht nur Staatsmann, er war auch ein Gefangener. Er hatte auch eine schwierige Lebensphase und hat sich da vom Gefangenen bis zum hohen Staatsmann hinaufgearbeitet. Er war Berater, er war Führer, hat viele politische Entscheidungen mit beeinflusst. Einigen von euch, die denken jetzt vielleicht, ja, ich weiß, glaube ich, wer das war. Es gibt immerhin noch eine andere Person, die so Ähnliches erlebt hat. Was diesen Mann aber vor allem ausgezeichnet hat, war sein Glaube. Sein Glaube, der ihn durch alles durchgetragen hat. Durch die Zeiten, wo er Gefangener war, ebenso wie durch die Zeiten, wo er ganz oben stand. Den König beraten hat und mit ihm Entscheidungen getroffen hat, ihn angewiesen hat, was er entscheiden soll. Dieser Mann hat ein Leben für Gott gelebt und wenn wir von diesem Mann also heute hören und wir werden uns mit einem Gebet von diesem Mann beschäftigen, dann hat er uns etwas zu sagen, weil er das, was wir jetzt hören werden, dann, das hat er selber gelebt, das hat sein Leben geprägt. Ja, seine Gottesbeziehung, die hatte absolute Priorität. Es war das Wichtigste. Sie war wichtiger als alles andere. Und es konnte nichts und niemand verhindern, dass er mindestens dreimal am Tag zum Gott Israels gebetet hat. Und mit diesem Stichwort dreimal am Tag ist für die Bibelkundigen jetzt eigentlich klar, um wen es sich handelt. Es ist nicht Josef, der auch so eine ähnliche Geschichte hat, sondern es geht um Daniel. Daniel, der schon, als er als Gefangener weggeführt wurde aus Jerusalem, als junger Mann muss das gewesen sein, da wurde er gefangen genommen, man hat ihn weggeführt und wollte ihn zum Beamten ausbilden. Denn das babylonische Weltreich, das war darauf angewiesen, dass die besten Menschen im Land sich beteiligt haben, Rat gegeben haben und man hat sie extra in einen anderen Kontext versetzt, damit sie nicht unter sich irgendwie das eigene Volk scharen können für irgendeinen Aufstand oder so gegen den König, sondern man hat sie weggenommen und sie an einem ganz anderen Ort eingesetzt, wo sie keine eigenen Interessen hatten. Und Daniel war einer dieser Männer, er hatte noch drei Freunde, für die, die das wissen in der Bibel, die haben mit ihm diesen Weg gemacht. Und als er gefangen genommen wurde und dahingestellt wurde in diese fremde Umgebung und diese Schulung machen sollte, da hat er gesagt, ich mache nicht alles mit. Mein Glaube an diesen Gott ist mir wichtiger, als dass ich da gute Karriere machen kann. Und er hat gesagt, schön und gut, wenn ihr mir dieses Essen da geben wollt, ich esse kein Fleisch. Er hat einen auf Veggie gemacht, würde man heute sagen. Und zwar, weil er wusste, dieses Fleisch, das wir essen sollten, das wurde irgendeinem Götzen geopfert. Und er wollte sich nicht an diesem Götzenkult beteiligen, wollte nicht von diesem Fleisch essen und hat gesagt, ich bin lieber Veggie. Und man hat gesagt, ja, aber da kannst du ja nicht, da kannst du nicht stark werden, da kannst du nicht weise werden und Karriere machen, da musst du dich beteiligen. Und er ist festgeblieben und er konnte einen Deal machen mit seinem Oberaufseher und der hat ihm das dann erlaubt und es ist gar nichts passiert. Er hat prächtig gedient mit seinen Freunden zusammen und sie sind wirklich gute Berater geworden. Und dann gibt es ja diese Geschichte, wo alle anderen neidisch auf ihn waren, weil er eben so gefragt war, weil er höher gestellt war als alle anderen. Schon im babylonischen Reich hatte er die dritthöchste Position inne. Der König, der war irgendwo in der Wüste und ließ es sich gut gehen und hat seinen Sohn als Herrscher eingesetzt. Und mit diesem Herrscher hat Daniel zu tun gehabt und er hat ihn zum dritten Mann im Reich gemacht, nachdem er ihm einen Traum gedeutet hat. Und dieser Daniel, der hat dreimal am Tag gebetet. Und als seine Feinde, seine politischen Gegner, könnte man sagen, unter den Beratern des Königs einen Aufstand machen wollten oder diesen Daniel loswerden wollten, haben sie lange gesucht. Wie können wir den anschwärzen beim König? Was können wir gegen ihn vorbringen? Was finden wir? Und das Einzige, was sie gefunden haben, war sein Gebet. Er hat als Berater, als höchster, fast höchster Mann im Land, hat er dreimal am Tag gebetet. Er hat sich Zeit genommen und gesagt, das ist mir wichtiger als alles andere. Ich bete. Und wir wissen es, oder diejenigen, die schon mal das Buch Daniel gelesen haben oder in der Jungschau oder im Kids-Treff oder so gehört haben, sie haben es geschafft, den König dazu zu bringen, ein Gesetz zu unterzeichnen, dass niemand außer vom König etwas bitten kann. Etwas erbitten kann. Das ist das Stichwort zum heutigen Sonntag, Rogate, bittet. Daniel hat trotzdem weiter zu seinem Gott gebetet und hat ihn gebeten. Und sie haben ihn angeschwärzt und haben dem König gesagt, ja du, der Daniel, der hält sich da nicht an deine Vorschriften. Und das Gesetz der Meder und Perser, die waren unterdessen an der Macht, wir werden das gleich hören, auch noch im Bibeltext, das kann nicht geändert werden. Du musst den jetzt umlegen. Löwengrube droht oder ist die Konsequenz dieses Vergehens. Er wird da reingeschmissen zu diesen hungrigen Tieren. Daniel hat sich auch von den Löwen nicht davon abbringen lassen zu beten. Das also zu diesem Mann, von dem wir jetzt hören, was und wie er gebetet hat. Und ich fange noch ein bisschen früher an, damit wir den Kontext auch haben, wo das passiert ist. Eigentlich geht es dann ab Vers 4 los, dieses Gebet. Ich bringe uns auch noch die Verse 1 bis 3 aus dem Kapitel 9 des Danielbuches. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer, also der Babylonier, König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, in Klammern Jeremia 25, Vers 11, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Wir hören in diesem Text, die Meder, die haben erst gerade dieses Land erobert, die sind an die Regierung gekommen. Daniel bekommt schon wieder eine hohe Stellung, auch in diesem neuen Reich, weil er wird ja von diesem König, von diesem Darius dem Meder, auch in die Löwengrube geworfen. Also er ist auch da wieder einflussreicher Berater, so einflussreich, dass alle anderen neidisch auf ihn sind. Und in diesem ersten Jahr der Herrschaft, alles ist noch ganz neu, alles ist noch ganz anders, da finden wir Daniel schon wieder bei dem, was er am liebsten tut. Er liest in den Schriften und er betet, was das Zeug hält. Wir hören, wir lesen sogar, dann er fleht unter Fasten und in Sack und Asche. Also er hat das Gebet wirklich ernst genommen. Und was betet er? jetzt aufgrund dieser Aussage, die er in der Schrift gelesen hat. Das folgt dann ab Vers 4 und ich lese jetzt uns nur einen Ausschnitt davon, den Anfang und den Schluss dieses Gebetes, damit es etwas schneller geht. Aber ihr dürft das gerne zu Hause nachlesen, natürlich Daniel 9, Vers 4 bis 19 ist dieses Gebet. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott. Der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und dann ab Vers 16. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab von deinen Zorn und Grimm, von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf, tu es, und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ich finde dieses Gebet wahnsinnig bewegend, aber auch herausfordernd in der Art und Weise, was Daniel hier betet. Er ist ein Stück weit im Klagemodus, ach, 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 Herr. Ganz oft kommt dieses Ach drin vor. Und doch merken wir, dass der Inhalt ganz auf Gott ausgerichtet ist. Dass es ihm nicht um ihn geht, sondern um Gott. Ja, was können wir von diesem leidenschaftlichen Beter Daniel lernen, wenn wir uns dieses Gebet anschauen? Ich habe zwei Folien mitgebracht von dem, was wir lernen können. Es ist nur ein Ausschnitt, wir können sicher noch mehr lernen von ihm. Die erste Folie, würde ich sagen, das ist so das, was uns näher liegt, das, was wir vielleicht öfter auch tun. Und die zweite Folie ist ein bisschen herausfordernder. Fangen wir an mit dem, was einfacher ist, was wir sagen würden, wo wir vielleicht ganz schnell die Unterschrift drunter machen würden und sagen würden, jawohl, genau, das zeichnet einen leidenschaftlichen Beter aus. Ich weiß zum Beispiel MIP, aber auch das Männergebet, die lassen sich von der Bibel inspirieren, wenn sie beten. Es werden Bibeltexte genommen und anhand dieser Bibeltexte wird dann dafür gebetet, was diese Bibeltexte sagen. Und genau das sehen wir im Buch Daniel. Das Gebet des Daniel, was sind es, gut 15 Verse in Daniel 9, die sind inspiriert von dieser Aussage Gottes an den Propheten Jeremia, die Daniel irgendwie in der täglichen Bibellektüre gerade gelesen hat. Er liest da, dass etwas passieren soll nach 70 Jahren, dass irgendwie etwas mit Jerusalem wieder passieren soll, dass die Stadt, das Heiligtum wieder aufgebaut werden sollen und er fängt an zu beten. Und er sagt sich, das, was da versprochen ist, das ist noch nicht so weit. Aber Gott, die Zeit ist reif. Diese 70 Jahre, die sind bald um. Gott, darf ich dich daran erinnern, was du versprochen hast? Daniel lässt sich vom Wort Gottes inspirieren. Er benutzt diese Vorlagen. Eben Katrin hat dieses Buch geschrieben über die Psalmen, wo sie auch die Psalmen als Vorlage, als Inspirationshilfe für uns nimmt und braucht, damit wir lernen können zu beten. Jesus hat auch in ganz so ein kompaktes Gebet eben das Vaterunser zusammengestellt für seine Jünger und sie gelehrt, weil wir irgendwie lernen müssen. Lernen wollen vielleicht auch, wie wir beten können. Was wir hier bei Daniel auch finden, ist, dass leidenschaftliche Beter die Nähe Gottes suchen. Und zwar nicht dann, nicht nur dann, wenn alles gut läuft und sie einfach dankbar vor Gott kommen können, wenn sie jubeln können über das, was er tut, wenn sie ihn anbeten können. Nein, Daniel kommt auch nicht mit diesen Dingen, die wir auch sagen könnten, bitte hilf mir, heile mich, bitte hilf, dass diese Prüfung gut gelingt, sei bei mir, bewahre uns auf der Straße und so weiter. Nicht, dass das falsch wäre, aber Daniel betet auch das nicht. Er erkennt Schuld. Er erkennt, Gott schenkt ihm irgendwie die Erkenntnis, dass etwas bei den Menschen zunächst falsch gelaufen ist. Und dass nicht Gott einfach irgendetwas gemacht hat, sondern dass Gott anhand von seinem Wort das gemacht hat, was eben passieren wird, wenn das Volk Israel gegen sein Wort verstößt. Daniel sagt sich jetzt aber nicht, ja, ich bin schuldig, wir sind schuldig geworden. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein vor diesem Gott, da muss ich ein bisschen fernbleiben. Nein, er sagt sich, ich gehe damit zu Gott. Er sucht die Nähe Gottes in jeder Situation in seinem Leben. Egal, ob die Löwen ihm drohen oder irgendein anderer König sich gegen ihn stellt. Er sucht die Nähe Gottes. Leidenschaftliche Beter, die beten auch verheißungsorientiert. Daniel kommt nicht einfach zu Gott und sagt, ja Gott, es ist so schade, dass Jerusalem nicht mehr steht und so. Und sagt ihm alles, was er gerne hätte, was Gott für ihn tun könnte, was ihn freuen würde. Nicht, dass wir das nicht tun dürften, aber Daniel hält sich an der Schrift fest, er hält sich an den Verheißungen Gottes fest und sagt, Gott, darf ich dich daran erinnern? 70 Jahre sind bald um. Könntest du bitte das, was du versprochen hast, tun? Nicht, weil ich irgendetwas dir zu bringen hätte, nicht, weil ich so fromm gewesen wäre. Obwohl wir im Buch Daniel ja nichts lesen, was Daniel falsch gemacht hätte. Das ist noch eine spannende Beobachtung am Rand. Die meisten großen Figuren, die haben irgendwo auch mal so Schwierigkeiten gemacht im Leben und mussten da auch unten durch, weil sie das gemacht haben, wenn wir an David oder eben auch an Josef oder so denken. Bei Daniel ist mir nichts bekannt, ehrlich gesagt, was er irgendwie falsch gemacht hätte. Und trotzdem kommt er zu Gott und sagt, ja, wir haben was falsch gemacht, das stimmt, ich stelle mich voll dazu. Also es geht nicht um mich in diesem ganzen Ding, in diesem ganzen Gebet, in dem, was ich von dir bitte, Gott, sondern es geht um dich. Du hast es versprochen und dein Wort, das ist verlässlich und wahr. Darf ich dich daran erinnern, dass du es tust? Und diese Haltung von Daniel, die hat dann auch mit diesem vierten Punkt auf dieser Folie zu tun. Leidenschaftliche Beter sind demütige Menschen. Eben Daniel kommt nicht und sagt, ich bin doch so toll. Gott, könntest du auch mal was für mich tun? Sondern er kommt und sagt, ja, ich stehe in dieser Schuld meines Volkes. Es ist auch meine Schuld. Ich stelle mich da darunter. Sei uns gnädig, nicht wegen unserer Gerechtigkeit, betet er, sondern wegen deiner großen Barmherzigkeit. Er muss Gott auch nicht daran erinnern, wie schlecht und wie schlimm das er selber ist, sondern er sagt einfach, ich bin nicht gerecht. Du Gott bist es und vor allem bist du barmherzig. Tu es wegen deiner Barmherzigkeit. Kommen wir zur zweiten Folie, zu den leidenschaftlichen Betern. Next line for confession, also die nächste Linie oder die letzte Schlange, um zu beichten. Ja, leidenschaftliche Beter, die stellen sich priesterlich unter die Schuld des Volkes. Sie sind Teil vom Ganzen. Auch wenn wir eben von Daniel selber nicht wissen, was er falsch gemacht hätte. Er erkennt, dass er zu diesem Volk dazugehört und dass das, was seine Vorfahren getan haben gegen den Willen Gottes, dass das Auswirkungen auf sein Leben hat und dass er in diese Geschichte der Rebellion gegen Gott irgendwie mit einbezogen ist. Ob er das will oder nicht, aber er sagt ja auch nicht, ja, meine Vorväter und so haben gesündigt, sondern er schließt sich da ganz voll mit ein und sagt, wir haben gesündigt. Auch da können wir vielleicht uns jetzt einmal dann überlegen, wir haben dann anschließend eine Zeit, wo wir das tun können. Gibt es solche Dinge, wo vielleicht sind es mehr unsere Vorväter, unsere Vorfahren, die irgendwie gesündigt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben als Gesellschaft, als Gemeinde vielleicht auch. Und dann stellen wir uns da hinein und sagen, ja Gott, wir haben gesündigt. Bitte sei uns gnädig. Steh zu deinen Versprechen, die du uns gegeben hast. Und dazu gehört auch, das sagt Daniel, eben in diesem Bekenntnis, dass er sich damit einschließt. Er bekennt auch seine eigene Schuld immer wieder. Es geht nicht nur darum, dass andere etwas falsch gemacht haben und er sich dafür bei Gott entschuldigt, sondern auch für seine eigene Schuld nimmt er das auf sich und sagt, Gott, ich habe nicht immer nach deinem Willen gelebt. Ich habe nicht immer das getan, was du von mir wolltest. Bitte vergib mir. Und lass das, was du mir versprochen hast, wieder Realität werden. Dass ich dein Kind sein darf, dass ich bei dir sein darf, mit Zugang zum Thronsaal. Das hat er uns unter anderem versprochen. Und dann finde ich diesen letzten Punkt, den finde ich wirklich auch noch herausfordernd. Leidenschaftliche Beter packen Gott bei seiner Ehre. Wir finden das auch bei Mose zum Beispiel, wenn er für sein Volk betet. Und Daniel sagt es hier auch immer wieder. Weißt du Gott, es geht nicht um mich, es geht nicht um uns als Volk, es geht auch nicht bloß um die Verheißungen, die du irgendwie gegeben hast, dass die auch werden, dass du zu deinem Wort stehst, sondern schau mal Gott, das, was da am Leiden ist, diese Stadt Jerusalem, dieser Berg, die trägt deinen Namen. Du stehst als Gott für diese Stadt. Und wenn es dieser Stadt schlecht geht, dann ist auch das Bild von dir schlecht, das die Menschen haben. Auch Mose, als das Volk da am goldenen Kalb sündigt, sagt Gott ja ihm, ja Mose, komm, ich mache das Volk platt und mache aus dir ein neues Volk. Und da sagt Gott ihm, nein, das kannst du nicht machen. Du hast ein riesiges Volk aus Ägypten befreit und jetzt willst du es in der Wüste vernichten. Was sollen da die Menschen denken? Denk mal daran, was die für ein Gottesbild kriegen, wenn du das machen wirst. Und Daniel sagt das hier auch. Schau mal Gott, es geht hier nicht um mich und dass ich gern hätte, dass Jerusalem wieder steht und wieder der Tempel da ist und man wieder da anbeten kann. Aber es ist deine Stadt. Es ist dein Tempel, der da steht. Und wenn das so kaputt da liegt, dann geht das dich etwas an. Weil dein Name steht über dieser Stadt. Es ist der Jahwe-Tempel, der da liegt. Darf ich dich daran erinnern? Dein Name steht über dieser Stadt. Ich finde das wahnsinnig herausfordernd und ich getraue mich fast nicht, das irgendwie zu sagen oder auszusprechen. Und ich war dann irgendwie froh, dass ich eben noch dieses Beispiel von Mose auch noch irgendwie im Hinterkopf hatte. Aber durchaus auch bei Abraham oder anderen finden wir noch weitere solche Situationen, wo Gott immer wieder daran erinnert wird, ja, das hast du mal gesagt und dafür hast du deinen Namen hergegeben. Bitte mach's wegen deiner Ehre, damit deine Ehre erhalten bleibt. Herausfordernd, finde ich. Spannend ist noch, so, dass dieses Gebet auch noch eine Nachgeschichte hat. Es gibt nicht nur die Vorgeschichte, wo uns gesagt wird, weshalb Daniel anfängt zu beten, eben wegen diesem Text aus Jeremia 25, sondern es werden uns auch noch die Folgen dieses Gebets beschrieben. Gabriel bekommt Besuch von einem Engel, vom Engel Gabriel. Und dieser Engel Gabriel, der sagt ihm verschiedene Dinge, er sagt, wie Gott das alles tun wird und so, und was er noch weiter hinaus in die Zukunft tun wird, wenn Jerusalem schon längst wieder aufgebaut ist und so. Aber zunächst sagt er ihm etwas, was auch für uns ganz wichtig ist. Daniel bekommt von diesem Engel gesagt, du bist von Gott geliebt. Denn du bist von Gott geliebt, sagt ihm der Engel. Ich werde dir zeigen, ich werde beschreiben, was ich tun werde, denn du bist von Gott geliebt. Und dann folgt alles, was Gott dann noch tun wird und so mit diesen 70-Jahr-Wochen und so, furchtbar kompliziert, um das genau zu verstehen. Aber Daniel bekommt gesagt, du bist von Gott geliebt. Aus dieser innigen Beziehung zu Gott heraus, aus diesem Schuldbekenntnis wird ihm gesagt, du bist von Gott geliebt.